Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jasmin Paolini schafft den Doppelerfolg. Jannik Sinner schafft es nicht, die italienischen Festspiele zu erfüllen, sondern wird von Carlos Alcaraz nicht entthront, aber zeigt gleich bei seinem Comeback ein unfassbares Turnier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es sind nur noch ein paar Tage bis zu den French Open und wir müssen als erstes, und mir ist es auch egal, ob es manche Leute nicht hören wollen oder sagen, oh, das erzählt er jedes Jahr. Ja, das erzähle ich auch jedes Jahr. Oben ist und bleibt das beste Turnier der Serie, des gesamten Jahres.
Ja, also außerhalb der Grand Slams, die wahrscheinlich sowieso über allem stehen, keine Frage. Rom war schon immer für mich, also Rom sowieso in der Geschichte, wenn man jetzt mal zurückguckt, war eins der ganz bedeutenden Turniere, häufig sogar auf Augenhöhe mit den French Open und ganz sicher vor den Australian Open über lange, lange Zeit und hat sich dann wieder richtig gemausert in den letzten 20, 25 Jahren und bietet beste Unterhaltung, wenn man sich jetzt, also ich war jetzt schon länger nicht mehr vor Ort, aber wenn man sich anguckt, was sie da hingebaut haben, ist es nicht mehr ganz so weit von einem Grand Slam entfernt und es ist extrem beeindruckend. Die Leute haben Bock. Der Belag ist sehr langsam, fördert dadurch aber durchaus intensive und spannende Matches und ich fand es wieder zwei sehr gute Wochen, wollte schon sagen eine sehr gute Woche, aber es sind ja zwei oder anderthalb sehr gute Wochen und ich war wieder sehr zufrieden.
Ich war auch sehr zufrieden und was du jetzt auch gesagt hast, zwei gute Wochen, es hätten 10 Tage dann auch gereicht oder 9 Tage, weil am Ende an einem Viertelfinaltag oder an einem Mittwoch von einem Masters 1000 nur 5 Matches oder 5 Einzelmatches zu haben, das zieht sich dann schon sehr und das muss ich dann auch wieder sagen, aber die Diskussion haben wir jetzt ja dann, seitdem die Turniere alle auf 10 Tage erweitert worden sind. Das Einzige, wo ich noch sagen möchte, da würde ich die Organisatoren mal noch bitten, vielleicht nochmal nachzudenken, ist, der Pietrangeli ist erweitert worden, da gab es so Zusatztribünen, die dann auch hingestellt worden sind und das hat dem Pietrangeli ja so ein kleines bisschen den Charme genommen.
Ja, es ist so die alte Diskussion im Sport, ne? Man kann einerseits sagen, ja, ist es nicht toll, dass sie mehr Leuten Zugang geben? Auf der anderen Seite zerstören sie vielleicht so ein bisschen eine der wenigen Sachen, die im Tennis noch nicht austauschbar ist. Schwierige Sache, aber wäre schon schön, wenn der Court wirklich beschützt werden würde, so wie er lange gewesen ist.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch einen neuen Court gab in diesem Jahr mit der Supertennis Arena und das Ganze erweitert worden ist dann ja auch noch quasi direkt ran ans Olympiastadion. Und ja, also die Court Pietrangeli, da habe ich gedacht, das hat mir nicht so ganz gut gefallen. Aber wer bin ich, die Organisatoren zu kritisieren? 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dort in Rom in den 10 Tagen. Und wer solche Zuschauerzahlen aufweisen kann, der ist dann am Ende immer im Recht. Und sie haben wieder eine absolut super Stimmung gebracht. Und sie haben natürlich dann auch zwei ihrer Heldinnen und Helden dann entweder mit dem Turniersieg davonkommen sehen, beziehungsweise mit einem Finale. Und darüber wollen wir jetzt in der nächsten, wahrscheinlich wieder Stunde, sprechen. Und als erstes müssen wir dann natürlich über die Frauen sprechen und müssen über Jasmin Paolini sprechen, die den Doppelerfolg geschafft hat. Sie hat an der Seite von Sarah Errani das Doppel gewonnen, gegen Veronika Kudermetova und Elise Mertens im Finale. Vorher hatten sie sich durchgesetzt in einigen wirklich engen Matches. Leyla Fernandes, Julia Putintseva im Match-Tiebreak, Alexandra Ayala und Coco Gauff, was eine ziemlich coole Kombination war, auch im Match-Tiebreak gewonnen und dann im Finale Kudermetova und Mertens besiegt nach jeweils 0-4 Rückstand in den beiden Sätzen mit 6-4 und 7-5. Darum geht es heute aber eher weniger. Es geht eher um das Finale und um die Leistung von Jasmin Paolini in diesen 10 Tagen. Und es stand sehr, sehr früh fest, wenn sie dieses Turnier gewinnt, wird sie bei den French Open an 4 gesetzt sein. Und sie hat hier eine fantastische Leistung gebracht und hat am Ende das Turnier gewonnen mit einem 6-4, 6-2 im Finale gegen Coco Gauff. Und man möchte sagen, eigentlich war fast dieses Duell gegen Coco Gauff ihr bestes Match, weil gegen Diana Schneider wäre sie vorher beinahe ausgeschieden, dann lag sie 6-7-0-4 zurück. Und gegen Peyton Stearns hat sie ein bisschen davon profitiert, dass Stearns nach sehr vielen, sehr engen Matches sehr müde war.
Ja, ich glaube, das wird sich jetzt durch die ganze Sendung ziehen. Es gab kaum einen Spieler oder Spielerin, die wirklich durchgehend Top-Leistung gebracht hat. Ich würde vermuten, das hat auch ein bisschen mit den langsamen Courts zu tun und vielleicht auch damit, dass wir auf der Zielgeraden vor den French Open sind. Aber niemand hat wirklich eine überragende Woche gehabt. Und sie hat allerdings aus ihrer sehr viel gemacht. Wir können ja gleich so ein bisschen auf die Einzelheiten eingehen. Und über allem steht natürlich, dass sie jetzt wirklich auch im Einzel ein ganz großes Turnier gewonnen hat. Sie hat natürlich schon mal einen Tausender im letzten Jahr geholt, aber das Turnier in Rom als Heimspielerin zu holen, ist dann natürlich wirklich nochmal ein ganz anderes Niveau, ein ganz anderes Level, und sie hat es total souverän gemacht, muss man dann auch sagen, im Finale. Und ich habe mich drüber gefreut. Ich sitze ja auch nicht mehr im Journalistenstuhl, ich kann es ja ganz gerade raus sagen, habe mich sehr drüber gefreut. Ich finde, man kann ihr sehr gut beim Tennisspielen zugucken. Und ich finde, das hat sie hier in Rom dann wirklich gezeigt.
Wir haben ja letztes Jahr sehr viel über Jasmine Paolini gesprochen, naturgemäß, weil sie ins Finale bei dem French Open gekommen war, weil sie ins Finale in Wimbledon gekommen war, vorher in Dubai den Titel gewonnen hatte. Und immer hieß es dann auch so ein bisschen, naja, wird sie 2025 das Ganze wiederholen können? Und sie hat so ein kleines bisschen Anlaufschwierigkeiten in diesem Jahr gehabt, aber hat sich hier in den Top Ten dann auch wieder festgesetzt. Jetzt liegen wirklich ganz, ganz wichtige Wochen vor ihr, weil sie unfassbar viele Punkte zu verteidigen hat. Aber dieser Titel war dann doch spätestens jetzt war das doch die Versicherung, dass Jasmine Paolini absolut da oben dazugehört und dahin gehört in diese Weltspitze und dass sie sich absolut verdient da hineingespielt hat und vor allen Dingen kein One-Hit-Wonder ist, was einmal ein gutes Jahr hatte, weil sie ist spät, sie ist eine Late-Bloomerin, also eine, die wirklich spät reingekommen ist in das große Welttennis. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wenn sie gesund bleibt, wenn sie fit bleibt, hat sie das Spiel und das Level, um hier 2-3 Jahre auf jeden Fall mitzuspielen.
Ja, das ist ja auch mal mein Tipp. 3 Jahre, das ist so ein klassischer Zeitraum für Spieler und Spielerinnen, die später in ihrer Karriere nochmal ein richtiges Hoch erleben. Und ich war jetzt nicht super besorgt bei ihr. Ich glaube, müsste es aber auch nochmal nachhören. Ich meine, ich hatte sie in der Jahresrückschau letztes Jahr noch in die Top 10 reingetippt. Ich war mir recht sicher, dass sich das in irgendeiner Form wiederholen lässt. Und ich finde, sie hat hier bewiesen, wie sie das macht. Sie ist eben wirklich dadurch, dass sie kleiner ist, keine super spektakuläre Spielerin, aber was sie fantastische Art und Weise kann, und das hat sie hier mehrfach unterstrichen, ist sich halt in Matches, aber auch in einzelnen Ballwechseln perfekt zu manövrieren oder auch ihre Gegnerin zu manövrieren, den Ball zu manövrieren, sich selber in Position zu bringen. Nichts daran ist richtig spektakulär. Sie hat einen schön variables Spiel, jetzt aber zum Beispiel auch nicht wie Musetti, wo irgendwie der Flair über allem steht oder so dominant ist, dass man ihn fast nur dadurch wahrnehmen kann, sondern es ist eher so ein bisschen wie eine Pinetta Plus, würde ich sagen. Pinetta war früher fantastisch darin, den Ball wirklich einfach immer exakt dahin zu spielen, wo ihre Gegnerin nicht war. Das macht Irani nicht, aber sie antizipiert sehr gut, wo die Gegnerin sind. Ich finde sie gerade in den Cross-Court-Duellen richtig, richtig gut. Hat man dann auch im Finale gegen Goff gesehen, der an Cross-Rückhand eigentlich fantastisch ist. Sie weiß exakt, wann sie ans Netz kommen muss. Sie weiß und denkt vor allem voraus 3-4 Schläge, wo sie die Gegnerin haben will, damit es dann hoffentlich in 20 Sekunden so kommen wird, wie sie sich das vorgestellt hat. Und sie ist darin sehr erfahren und sehr routiniert geworden und hat da, glaube ich, ein totales Selbstbewusstsein drin und hat eben wirklich, wenn man guckt, keine überragende Woche gespielt, sondern sich aus schwierigen Situationen rausmanövriert. Also das Match gegen Schneider, können wir gleich noch drüber sprechen, hätte sie wahrscheinlich verlieren müssen. Mhm. Gut, auf Sand ist immer das Schwierige zu sagen als auf Hartplatz, aber sie hätte es auf jeden Fall verlieren können. Gegen Stearns hat sie es umgebogen im ersten Satz. Gegen Goff ist es ein bisschen wackelig losgegangen. Sie hat es auf ihre Seite gezogen und sie hat sich unglaublich viele Breakbälle hier erspielt. 67 waren es hier, 77 letztes Jahr bei den French Open. Das sind so ein bisschen ihre beiden überragenden Turniere, was die Breakbälle angeht. Und das sind wirklich sehr hohe Zahlen. Und sie war, und da habe ich aber nachgeguckt, das hat sie so noch nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, wie es zustande gekommen ist. Fantastisch hinter dem zweiten Aufschlag gespielt. Fast 58% der Punkte gewonnen. Das würden sich Herren wie Damen wünschen, da mal nah dran zu kommen. Das war überragend gut. Kann ich mir jetzt aber in dem Sinne nicht erklären. Also es war aus schwierigen Umständen sehr viel gemacht.
Was mir so gefallen hat in diesen 2 Wochen und was mir auch immer wieder aufgefallen ist bei Jasmine Paolini, sie ist in keinem in keinem Teil dieses Spiels ist sie die Beste. Also sie hat nicht die Power von Aryna Sabalenka, sie hat nicht die Vorhand von Iga Świątek, wenn die Vorhand gut funktioniert von Iga Świątek, kann man dazu sagen. Sie hat nicht die Rückhand von Coco Gauff, sie hat vielleicht dann auch nicht das Netzspiel von anderen überragenden Netzspielerinnen oder Tennisspielerinnen, aber sie kann alles sehr, sehr gut und vor allen Dingen ist sie sehr, sehr schwer in Fehler reinzudrängen. Also was sie zum Beispiel gegen Coco Gauff gemacht hat, sie hat immer den einen Ball mehr reingespielt und Coco Gauff hat dann die Fehler gemacht und sie hat viele Fehler gemacht und sie war im Finale nicht auf der Höhe. Aber von Jasmine Paolini bekommst du wenig freie Punkte in Form von Fehlern, dass sie mal eine Rückhand in irgendeiner Weise ins Netz setzt oder dass sie streut mit der Vorhand oder so. Das kommt ganz selten vor. Und ich finde, das ist eine ganz große Stärke von Jasmine Paoli. Und wir müssen auch dazu sagen, wenn sie Satz und 0-4 zurückliegt in einem Match und das dann gewinnt sie das Masters 1000, weil es ist letztes Jahr in Dubai auch gelungen. Da lag sie 4-6-0-4 gegen Beatrice Haddad-Meyer zurück und hat sie dann auch noch gewonnen und hat den Titel danach geholt.
Ja, und hier hat sie es auch geschafft.
Ja.
Eben mit dem Sieg gegen Schneider. Und das Ding bei ihr ist, dass sie, das ist schon absolut richtig beschrieben, sie kriegt sehr viele Bälle zurück, aber es ist kein richtiges Sicherheitstennis. Es ist nicht ein, okay, ich spiele den dann aber auch einen Meter neben die Linien oder so, sondern der sitzt dann einfach ziemlich akkurat. Und dasselbe gilt für ihren Aufschlag, der einfach besser ist, als man erwarten würde bei einer Spielerin mit ihrer Körpergröße. Sie ist ja kaum über 1,60 Meter und dafür ist dieser Ball einfach sehr gut platziert. Und im Moment holt sie das Maximum aus ihrem Spiel raus und das Maximum ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 10 in der Weltrangliste. Ich weiß, sie ist jetzt auf der 4, aber ich glaube nicht, dass das jetzt lange halten wird. Es ist irgendwo zwischen 5 und 10, aber sie hat jetzt eben neben dem Olympiagold aus dem letzten Jahr im Doppel auch einen Einzeltitel, der ihr extrem viel bedeuten wird und den sie quasi aus ihrer Karriere mitnehmen kann, weil in den beiden Grand Slam Finals war es ein Wow, sehr schön und nett, dass sie dabei gewesen ist, aber das war jetzt am Ende ihr Turnier und das wird sie halt für immer mitnehmen können.
Ja, also wie sie da gestern gestrahlt hat in diesem Finale oder nach dem Finale gegen Gauff und wie sie ja von dem Publikum auch getragen worden ist. Und klar lag dieses Turnier komplett unter dem Schatten von Jannik Sinners Rückkehr. Aber Jasmine Paolini hat die Schlagzeilen hier sehr, sehr schnell übernommen und hat das Publikum komplett begeistert. Und das fand ich halt auch toll, dass das Publikum so mitgegangen ist. Der Platz war voll gestern, es war eine super Stimmung, der Staatspräsident war dann auch da und insgesamt war das dem Anlass schon sehr entsprechend. Also, Jasmine Paolini hat dieses Turnier gewonnen und sie hat es vor allen Dingen sehr verdient gewonnen. Und sie hat es im Finale gegen Coco Gauff gewonnen. Und die hat jetzt zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein großes Finale verloren. Auf Sand. In Madrid war es gegen Aryna Sabalenka. Hier jetzt gegen Jasmine Paolini. Und so ein kleines bisschen muss man dann auch immer wieder dazu sagen, sie schafft es bis zum Finale. Sie ist in der Lage, die Spielerinnen zu besiegen. Und sie ist, glaube ich, für mich dann auch eine der Top-Favoritinnen auf den Titel in Paris. Aber es gibt dann so ein, zwei Dinge in ihrem Spiel, da muss man sagen, das funktioniert noch nicht. Und da müssen wir dann auch gleich über das Halbfinale gegen Jin Wen Zhang sprechen, weil der erste Satz war nicht hübsch.
Naja, man kann sagen, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, sie war nicht so gut wie in Madrid, also weder so gut noch so dominant, wie sie zum Großteil in Madrid war, hat sich mehr durcharbeiten müssen, der Aufschlag ist bei weitem nicht so gut gekommen wie in Madrid, es waren mehr Doppelfehler drin, die Vorhand war ein bisschen verwundbarer, vielleicht musste man nach diesen 3,5 Stunden Halbfinale erwarten, dass sie im Finale nicht ihre Topleistung abrufen kann, aber sie ist wahrscheinlich in der ganzen Woche oder in den ganzen anderthalb Wochen nie so richtig an diese Topleistung rangekommen und trotzdem gilt, was du gerade gesagt hast, sie geht sicherlich als eine der wahrscheinlich erstmal 3 Top-Favoritinnen nach Paris und da wird sich dann jetzt viel auch erst an der Auslosung entscheiden, wie wir das Turnier dann einschätzen können, aber ich glaube, sie geht da verdient hin. Und wenn sie da ein Finale erreicht, dann kann sie sich noch vorher Gedanken machen, wie sie damit umgehen will. Aber ich würde sagen, im Moment ist das Level hoch genug, als dass sie das als realistisch einsehen kann, das Finale in Paris zu erreichen. Klammer auf, wenn die Auslosung nicht allzu schlimm ist.
Aber sie hat das Aufschlagproblem und da gab es dann auch von unseren Experten bei Sky, gab es dann auch diverse Dinge, die wo gesagt worden ist, ja, vielleicht sollte sie da arbeiten. Andrea Petkovic meinte, sie nimmt das Kinn zu niedrig oder sie schaut dem Ball nicht hinterher. Auch Tim Henman hatte gesagt, da sind einige Dinge im Aufschlag, die ihm nicht gefallen. Der Aufschlag ist ein großes Problem bei ihr. 16 Doppelfehler gegen Jin Wenjiang. Der erste Satz mit vielen, vielen Fehlern. Und auch das Match gegen Jasmine Paolini war von vielen Fehlern geprägt. Sie hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich in solche Matches reinzubeißen und reinzukämpfen. Sie ist dazu noch eine überragende Athletin, das müssen wir ja auch dazu sagen. Aber dieser Aufschlag hat die Vorhand dann auch so ein kleines bisschen dann aus der Diskussion genommen, weil auch die ist nach wie vor angreifbar.
Naja, machen wir mal einen Vergleich auf. Sie ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Alexander Zverev im Damentennis. Sie ist nervenstärker als Zverev, aber sie verlässt sich auch sehr auf ihre Athletik. Sie ist technisch keine perfekte Spielerin. Sie ist ein bisschen reifer und souveräner als Zverev und kann deswegen, glaube ich, auch besser einfach mit dem umgehen, was so alles schon in ihrem Leben passiert ist. Aber wie eher ist sie von ihren Voraussetzungen oder eher von der Umsetzung her eine imperfekte Tennisspielerin und macht dafür wahrscheinlich relativ viel draus. Und trotzdem wird sie vermutlich wie eher davon abhängen, in einer gewissen Weise von Auslosungen, von Form. Wir hatten noch vor 3-4 Wochen darüber gesprochen, die Form ist richtig schlecht wieder gewesen. Jetzt ist sie wieder sehr gut. Also da scheinen sich ja irgendwie Muster abzuzeichnen. Und im Moment scheint sie mir in einer guten Phase zu sein. Und es kann einfach sein, dass es wie bei Zverev und bei anderen in der Tennisgeschichte müßig ist, dass wir uns 10-mal, 20-mal, 30-mal, 50-mal um diese Vorhand den Aufschlag drehen. Ich weiß nicht, ob es besser werden wird. Vielleicht wird es besser, vielleicht aber auch nicht.
Aber man muss es doch ansprechen können.
Klar, wir sprechen es wahrscheinlich jetzt auch. Weiß ich, wir haben sie wahrscheinlich 100-mal erwähnt, wenn wir Transkripte hätten, wäre ein 98-mal kommt Aufschlag oder Vorhand vor. Also ja. Ich glaube nicht, dass wir es nicht ansprechen, wir werden es auch in Zukunft ansprechen, aber ich würde vermuten, dass wir dafür ist jetzt auch alt genug einen Fall haben von einer imperfekten Tennisspielerin, die wahrscheinlich nicht besser werden würde.
Das ist ja auch völlig alles in Ordnung, aber wenn wir über Coco Gauff sprechen und ihre Leistung einordnen wollen und müssen, dann müssen wir über die beiden Schläge sprechen, geht ja nicht anders.
Ja, aber wir können ja sagen, was hat sie denn gut gemacht in dieser Woche? Das habe ich noch nicht von dir gehört in den letzten 5 Minuten.
Ja, doch, ich habe doch gesagt, sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, sich in diese Matches reinzukämpfen und reinzubeißen und trotz ihrer Schwächen dann sowas dann umzudrehen. Das gegen Jin Wenjiang zum Beispiel, das hat sie bemerkenswert umgedreht und es war kein hübscher erster Satz, es waren viele Fehler damit drin. Aber sie hat diese bemerkenswerte Fähigkeit, in diesen Matches drin zu bleiben und dann solche Matches auch noch umzudrehen.
Ja, ich würde sagen, beeindruckend als das war eigentlich der Sieg gegen Mira Andreeva. Das ist ja eigentlich die natürliche Konkurrentin für die nächsten 10 Jahre. Und die hat sie jetzt zum zweiten Mal nacheinander auf Sand besiegt, hat eine 4-0-Bilanz gegen sie, hat einfach gezeigt, ihre Athletik ist so brutal gut, dass dann Andreeva zumindest im Moment noch nicht mithalten kann. Und die Athletik dürfen wir einfach nicht unterschätzen.
Das habe ich ja gerade eben gesagt.
Das ist neben Świątek wahrscheinlich die Beste auf der Tour.
Ja.
Und der Sieg gegen Raducanu war dann zum Beispiel absolut dominant. Also ich würde sagen, keine überragende Leistung. Aber ich frage mich wirklich, ob es auch mit den Umständen zu tun hatte, nachdem ich mir jetzt angeguckt habe, dass keiner in Rom irgendwie überragende Leistung gemacht hat.
Also sie arbeitet an ihrem Spiel und es gibt einige Schwächen in ihrem Spiel. Und trotzdem hat sie das sehr, sehr überragend hier durchgezogen. Gegen Emma Raducanu vorher hat sie ja auch sehr gut gespielt und 6-1, 6-2 gewonnen gegen Magdalinette vorher und gegen Victoria Mboko, von der wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge hören werden in Zukunft, hat sie den ersten Satz so einen kleinen Dämpfer bekommen, hat sich dann allerdings auch durchgekämpft. Also Coco Gauff hier ins Finale gekommen, dort gegen Jasmine Paolini verloren. Jin Wenjiang, die hat sich nach längerer Zeit mal wieder zurückgemeldet und vor allen Dingen ihr Sieg gegen Aryna Sabalenka, der war überzeugend. 6-4, 6-3. Vorher gegen Bianca Andreescu, auch die mit einem richtig guten Turnier hier. Magdalena Frech, Olga Danilovic in dieses Halbfinale gekommen. Dort war dann nach 3:31 Schluss. Das Ding hätte auch in die andere Richtung gehen können. Das war jetzt nicht ein Match, wo man sagt, Gauff war wirklich überlegen oder so, aber Jin Wenjiang scheint auch zurück zu sein. Und ihr scheinen vor allen Dingen die langsamen, ganz natürlichen Sandplätze sehr gut zu tun, weil letztes Jahr der Olympiasieg in Paris, dieses Jahr dann das Halbfinale in Rom. Und ich glaube, wir sollten sie auch nicht unterschätzen, was dann Paris angeht.
Ja, also wahrscheinlich sind die drei Favoritinnen Sabalenka, Gauff und Świątek aus einer Mischung aus Geschichte und Form. Aber dahinter ist wahrscheinlich dann schon Paolini und Zhang und müsste ich jetzt nochmal auf die Weltrangliste gucken, aber die beiden würden mir auf jeden Fall einfallen. Und man kann, glaube ich, sagen, bis zum Halbfinale war Zhang hier die beste Spielerin. Also das war gutes, dominantes Tennis, nicht absolut überragend, aber ihren Gegnerinnen überlegen gewesen, auch Sabalenka überlegen gewesen. Sie hatte eine gute Woche hinter dem ersten Aufschlag. Wir wissen, der ist überragend gut. Es ist vielleicht der beste rein, also wenn wir ihn jetzt isolieren könnten, der beste reine erste Aufschlag auf der Tour, nur die Quote kommt halt nicht so richtig. Und wenn der kommt, dann habe ich das Gefühl, da ist auch der Rhythmus im Spiel drin. Dann kann sie mit der Vorhand Druck machen, dann kann sie diese unglaublich tiefen Bälle setzen, ihre Gegnerinnen richtig auf dem Court bewegen, hat selber oder nutzt dann selber vielmehr die Zeit, die sie hat. Und ich finde, das war jetzt richtig gut. Sie hat ein bisschen unscheinbares Jahr bisher gehabt, aber sie hat vermutlich schon die Fähigkeiten, irgendwann mal die French Open zu gewinnen. Und eigentlich müssten sie und Sabalenka und ganz viele andere jetzt auch sagen, ja, wer weiß, ob Świątek nochmal so schlechte Form in den nächsten Jahren haben wird. Das ist eigentlich unsere goldene Chance. Und da bin ich gespannt, ob sich das in Paris so entwickeln wird, dass da die eine oder andere die Nerven schmeißt, weil das Ganze so weit offen ist, oder ob da das eine andere sich reißt, oder kann natürlich auch sein, dass Świątek irgendwo die Form wiederfindet und da locker durchgeht. Aber wenn es nicht so ist, dann bin ich gespannt, wie die anderen, die von sich erwarten sollten, auf Sand sehr gute Resultate zu haben, damit umgehen.
Andrea Petkovic hatte die Vermutung geäußert im Halbfinale, weil sie das kommentiert hat, und dann der erste Satz, wie gesagt, er war nicht hübsch und es war mit vielen Fehlern geprägt, dass sie gesagt hat, vielleicht im Hinterkopf bei Zhang und Gauff, im Finale wartet Jasmine Paolini, da wartet nicht Aryna Sabalenka und auch nicht Iga Świątek in Topform. Das ist eine riesen Chance, um dieses Match zu gewinnen oder um dieses Turnier zu gewinnen, und deswegen hatten sie vielleicht ein kleines bisschen nachgedacht.
Möglich ist es, ne? Also es ist ja auch nicht, und das fiel ja schon bei diesem Turnier auf, ist ja nicht der erste 3 Stunden oder 3,5 Stunden Schinken bei diesem Turnier gewesen, haben wir bei den Herren auch ein paar Mal gesehen. Also irgendwas scheint da im Wasser gewesen zu sein in Rom.
Ja, es ist, also wenn es spät wird, wird es dann auch wirklich schwer, der Boden, und dann wir sprechen nachher noch über die Bälle, wenn wir bei Alexander Zverev sind. Die Bälle sind sehr aufgegangen und gerade so Richtung Abend, dann haben sich die Bälle schon so ein bisschen wie Kokosnüsse gespielt, und war nicht mehr so richtig viel Power zu generieren mit den Bällen. Und daraus entstehen vielleicht dann auch solche langen Matches. Auf jeden Fall, Jinwen Zhang ist für mich auch, wir sollten gleich noch ein Power-Ranking aufstellen für dieses Turnier, gehört für mich dann auch zu denen, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollten, wenn die Auslosung kommt am Donnerstag, und dann wird's Freitag unseren Vorschau-Podcast auf dieses Turnier geben. Und wenn ihr den Vorschau-Podcast auf die Australian Open gehört habt, dann wisst ihr, ihr könnt euch auf uns verlassen. Jasmine Paolini hatte im Halbfinale gegen Peyton Stearns gewonnen. Und da möchte ich dann nochmal gerade einmal sagen, wir machen bei Sky.de, machen wir immer einen von den Kommentatoren einen kleinen Check-up vor den Masters 1000 Turnieren. Und da wird immer nach dem Dark Horse gefragt. Und bei Herren und bei Frauen. Und bei Frauen habe ich dieses Jahr als Dark Horse Peyton Stearns angegeben. Und zack, kommt sie ins Halbfinale hier. Nach Siegen über Nuria Brancaccio gegen Anna Kalinskaya, 6-2, 6-3. Dann 7-6 im dritten gegen Madison Keys, wo Madison Keys das ein kleines bisschen weggeschmissen hat im dritten. Dann 7-6 im dritten gegen Naomi Osaka, was vielleicht das Match der 10 Tage war. Und dann 7-6 im dritten gegen Elina Svitolina dann auch noch. Und da stand sie im Halbfinale und da ist ihr so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Peyton Stearns allerdings mit einer wunderbaren Vorhand, auch mit einer riesigen Menge an Athletik ausgezeichnet. Und vor allen Dingen einem Kämpferherz, das schwer zu durchbrechen ist. Und sie hat hier 3 Matches im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen, auf sehr beeindruckende Art und Weise.
Was war das? Erste Spieler in der Open Era, der das gelungen ist, 3 Matches hintereinander den entscheidenden Tiebreak zu holen. Mein Herrn hat es ein paar Mal gegeben, aber eher von so Kandidaten wie John Isner, wo man es dann vielleicht auch erwarten würde. Und erstaunlich irgendwie, dass vorher noch nicht passiert ist, aber auf der anderen Seite cool, dass sowas noch passieren kann. Und ich würde auch sagen, das war eine beeindruckende Woche von ihr. Diese Vorhand ist halt schon sehr beeindruckend. Da ist sehr, sehr viel Spin drin. Und damit hat sie den Druck dann halt richtig aufrechterhalten können. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr unangenehm ist für die Gegnerin, mit so viel Physis arbeiten zu müssen. Und für mich hätte sich jetzt ein Finale Finale oder einen Turniersieg, glaube ich, noch einen Schritt zu weit angefühlt. Vielleicht wird er auch immer einen Schritt zu weit bleiben auf dem Level, aber sie hat sicherlich gezeigt, dass es möglich ist, dass sie sich so zwischen 20 und 40 richtig etabliert in der Weltrangliste, halte ich zumindest für im Moment im Bereich des Möglichen.
Eine gute Freundin von Danielle Collins auch. Sie hat ja eine ziemliche Attitüde, so eine scheißegal Attitüde auf dem Platz. Und sie ist sehr extrovertiert auf dem Platz und so. Das passt schon zu Danielle Collins.
Ja, und sie war doch jetzt auch länger mit Tom Hill zusammen gewesen, ne? Der dann, ob er sie verlassen hat oder nicht, auf jeden Fall wieder bei Maria Sakkari gelandet ist. Und war jetzt quasi die beiden Turniere nach dieser Trennung. Und in Madrid war es ja auch schon ganz gut gelaufen.
Ja, also Peyton Stearns hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt. Und sie ist vor allen Dingen dann auch eine, die vom College kommt. Und die, es gab noch nicht so viele Spielerinnen, die übers College reingegangen sind in diese Profitour. Und sie ist eine derer, die es geschafft haben. Und das ist eine Spielerin, die wir sicherlich in den nächsten Jahren immer in solchen Turnieren erleben werden. So Achtel-, Viertelfinale, vielleicht auch mal ein größeres Turnier, das sie mal gewinnen kann. Ich glaube nämlich auch, dass sie ein Spiel hat, was durchaus dafür prädestiniert ist, dann auch auf Hartplätzen sehr gut zu funktionieren. Und das hat sie letztes Jahr dann auch schon gezeigt.
Ja, und dann können wir natürlich, wo wir bei College-Spielerinnen sind, schon nochmal kurz die Anna Schneider erwähnen. Ja. Und das Viertelfinale, die hat zwar nur zwei Semester, meine ich, im College gespielt, aber sie...
Sie hat sogar nur fürs College gemeldet und hat dann so gut gespielt, dass sie sich gedacht hat,
sie hatte diese fantastischen Australian Open, die sie in die Top 100 gespielt haben, aber sie hat dann, meine ich, noch ein Semester oder so gespielt, weil damit kann sie ja dann auf Lebzeiten, meine ich, irgendwie umsonst studieren. Irgendwie so war es, glaube ich. Aber wir müssten es nachgucken.
Sie spielte an der North Carolina University College, du hast recht.
Okay. Und ich meine, sie hat hier auch sehr gutes Tennis gespielt. Und also das war auch ein kurioses Match gegen Paulini. Sie lag 4-0 im ersten Satz hinten, gewinnt den dann noch mit 7-6, führt im zweiten mit 4-0, gibt den dann mit 4-6 ab, geführt im dritten mit 2-0, gibt den mit 2-6 irgendwie so ab. Auf jeden Fall hat sie zwischendrin immer wieder viele Spiele in Folge abgegeben und man hat's gesehen, sie lebt und stirbt mit ihrer Vorhand. Also die ist schon sehr beeindruckend, da hat sie tolle Winner auch in dem Match gehabt, aber das kann halt auch dann total schief laufen und da ist sie noch nicht super stabil und wir hatten in der zweiten Hälfte des letzten Jahres drüber gesprochen, sie ist nah dran, aber ihr fehlen noch so ein bisschen die Siege gegen die Topspielerinnen und Paulini ist sicherlich eine Topspielerin und wäre natürlich auch ein toller Sieg hier in Rom gewesen. Und ich muss sagen, ich war dann ein bisschen überrascht, dass sie sich so mit dem Publikum angelegt hat. Hätte ich jetzt bei ihr nicht gedacht, dass ihr das so zusetzt. Aber da merkt man vielleicht, dass sie noch ziemlich jung ist und eben auch noch nicht lange auf der Tour ist. Also in der Theorie ist noch einiges an Potenzial da. Und die klassische zweite Saison im Profitennis ist ja häufig die, wo es ein bisschen schwieriger wird. Aber dafür war es ein gutes Turnier.
Aber bis zum Viertelfinale war sie wie ein heißes Messer durch Butter durch das Turnier gegangen. Gegen Caroline Dollarhide 6-0, 6-0, Jacqueline Christian 6-3, 6-3, Elise Mertens, die nun wirklich auch schon einiges gesehen hat, 6-2, 6-3 und dann führt sie 7-6, 4-0 und verliert den Satz noch, dass sie dann so ein kleines bisschen die Nerven verliert und sich vielleicht dann mit den Zuschauerinnen und Zuschauern angelegt, die zu diesem Zeitpunkt schon wirklich komplett angezündet waren. Das kann ich dann schon auch nachvollziehen.
Klar, ist absolut verständlich. Und sie hat natürlich auch noch ein paar Jahre, um sich da oben zu etablieren. Ich meine, wie viel älter ist Paulini als sie? 7 Jahre oder so? Also hat sie absolut noch Zeit für. Und wir hatten da, das kann man auch kurz erwähnen, diese etwas schräge Episode mit Dinara Safina, die für 2, 3, 4 Wochen ihre Trainerin war und anscheinend, so klang es, verschwunden ist oder nicht mehr die Trainerin war, ohne dass da jetzt riesig viel Kommunikation stattgefunden hat.
Seitdem ihr Bruder wieder im Trainergeschäft ist, hat sie gesagt, jetzt muss ich mich wieder zurückziehen.
Es war ein bisschen eine schräge Geschichte, aber ich würde sagen, dafür läuft es doch eigentlich ganz gut im Moment.
Ja, dafür läuft es wirklich sehr, sehr gut. So ein paar andere Spielerinnen, bevor wir auf Iga Świątek, das müssen wir natürlich noch ansprechen, zu sprechen kommen, Elina Svitolina und Naomi Osaka. Naomi Osaka hat mich sehr beeindruckt. Die hat gegen Sara Errani gewonnen, dann gegen Viktoria Golubic. Da hat sie sich gegen Golubic vor allen Dingen durchgesetzt, nachdem sie im ersten Satz nicht gut gespielt hat. Dann gegen Marie Buskova, 4-6, 6-3, 6-3. Da stand es im zweiten Satz 3-3 und Osaka hatte Breakbälle gegen sich und hat das Match dann noch gedreht, 6-3, 6-3 im zweiten und dritten gewonnen. Und dann hat sie sie ganz knapp gegen Peyton Stearns im Achtelfinale verloren. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nachdem sie ja vorher in Saint-Malo das WTA-Challenger gewonnen hat, dass sie jetzt vielleicht, dass das vielleicht so dieser Schalter ist, der umgelegt werden kann. Weil Naomi Osaka, ich glaube nach wie vor, dass sie zu den weltbesten Spielerinnen gehören kann. Aber das ist immer so dieser ganz kleine Step, der noch fehlt, habe ich das Gefühl. Und bei Elina Svitolina, die ist einen Schritt weitergekommen, die ist ins Viertelfinale gekommen. Und auch da habe ich dann gedacht, das ist für sie eine goldene Chance, hier das Turnier zu gewinnen. Ja, dann verliert sie gegen Peyton Stearns 7-6 im dritten Satz.
Na, und Osaka hängt irgendwie auch immer in derselben Weltranglistenposition gefühlt rum. Ich habe gerade geguckt, im Race ist sie Nummer 43. Gefühlt ist sie seit ihrem Comeback irgendwie die Nummer 43. Und ihr gelingt nicht der Sprung, weder in die Top 20 noch irgendwie nach ganz oben. Und es kann ja nur der Anspruch sein. Und ich denke, spätestens in der zweiten Jahreshälfte wird sie anziehen müssen, damit sie nicht irgendwann frustriert aufgibt. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie mehrere Jahre in diesen Weltranglistenregionen irgendwie zufrieden sein kann, so viel sie jetzt auch sagt, dass sie es des Prozesses wegen macht. Ich denke, irgendwann wird sie Fortschritte sehen wollen. Und ich bin gespannt, ob und wann die kommen. Und sie hat definitiv bessere Resultate mittlerweile auf dem Sand. Aber sie hat in den letzten anderthalb Jahren auch immer wieder Chancen liegen lassen, wo es möglich war. Mhm. Und selbiges kann man auf einem viel höheren Niveau über Svitolina sagen. Klar, die hat hier schon in der Vergangenheit gewonnen. Die ist eine sehr gute Sandplatzspielerin schon immer gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, sie ist im Moment schon dabei, um große Titel zu gewinnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr primäres Ziel ist, jetzt irgendwie in den Top 20 zu sein, sondern die will hier gewinnen, die will in Paris gewinnen, die will Wimbledon gewinnen. Das sind alles zumindest theoretische Möglichkeiten und jetzt zählt es wahrscheinlich in den nächsten Wochen, denn jetzt ist sie sie ist 30,5 und bei ihrem physischen Stil wird sie es nicht ewig machen können. Von daher, jetzt glaube ich, ist die Möglichkeit da.
Ist Bianca Andreescu zurück? Das hat mir aber auch gefallen. Die spielt jetzt nächste Woche, spielt sie Quali in Paris, muss sie in die Quali rein. Aber sie war hier angetreten, hatte gegen Federica Ogesi gewonnen, dann gegen Donna Vekic 6-1, 3-6, 6-2 und dann gegen Elena Rybakina 6-2, 6-4, hat dann gegen Jinwen Zhang verloren. Aber ich habe dann auch wieder gedacht, Mensch, das ist immer schön, Bianca Andreescu dann auch wieder zu sehen.
Ja, im Moment super fit, durchtrainiert, wirkt zufrieden. Das sind ja bei ihr erstmal total gute Voraussetzungen. Man sieht auch, warum sie so viel Potenzial auf dem Sand hat. Einfach weil sie so ein variables Spiel hat, weil sie so viel Spin gehen kann, relativ lockeren Spin gehen kann. Und ich denke, man sieht immer noch das Potenzial, dass sie weiter ein Grand Slam-Turniere gewinnen kann. Es fühlt sich halt nur so ewig weit weg an, einfach weil es jetzt schon häufiger so gewesen ist, sie hat 2, 3, 4, 5 gute Wochen und dann verletzt sie sich wieder. Keine Ahnung, super schwer zu sagen.
Jetzt muss ja auf jeden Fall die knochenmüde French Open-Quali erstmal überstehen. Und damit müssen wir jetzt nochmal gerade zu Iga Świątek kommen. Iga Świątek hier an 3 gesetzt und wir haben so ein bisschen mantraartig dann auch in den letzten Wochen hier gesagt, jetzt lasst uns erstmal warten, bis sie Madrid und Rom und Paris gespielt hat. Und ich hatte dann auch in diesem Sky-Check-Up in der Vorschau gesagt, für mich ist sie noch mit die Top-Favoritin. Ich möchte erstmal die Spielerin sehen, die sie hier auf diesem Belag schlägt. Ja, und wer hat's getan? Danielle Collins. Danielle Collins ist natürlich doch auch eine Spielerin, die ihr das Spiel aus der Hand nehmen kann, wie zum Beispiel Jelena Ostapenko. Und trotzdem fand ich das Match von Iga Świątek ziemlich erschreckend. Also es war so fehlerhaft und ihre Vorhand ist im Moment nicht existent und ihre Vorhand, das ist ihr Brot- und Butterschlag auf dem Sand mit diesem Topspin, der in den letzten Jahren dann auch mit der Vorhand von Rafael Nadal verglichen worden ist. Und dann dazu dann auch noch ihr zweiter Aufschlag, der momentan einfach sofort angegriffen werden kann von den Gegnerinnen. Und jede Gegnerin, habe ich das Gefühl, hat sich den zweiten Aufschlag jetzt auch zur Brust genommen und steht im Court und versucht, diesen offensiv rüberzubringen. Und es gibt im Moment deutlich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen im Spiel von Iga Świątek.
Ja, man kann gespannt sein, ne? Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal sowas gesagt, wir sind mit die interessantesten Turniere für einen einzelnen Spieler oder Spielerin, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Hier ist es schon mal ziemlich schief gegangen. Wäre natürlich interessant gewesen, wenn sie nicht auf Collins getroffen wäre. Hätte sie das Turnier aus der Hälfte heraus gewinnen können, in der Theorie schon. Aber ja, wir werden es nie rausfinden. Und du hast vorhin den zweiten Aufschlag angesprochen, der ist ein richtiges Problem im Moment. Und Wim Fissett steht ja im Ruf, dass die Aufschläge unter seiner Ägide immer besser werden. Das ist hier im Moment nicht der Fall. Und sie hat ein paar Rückschritte beim Return gemacht. Da ist sie im Moment einfach nicht mehr so überragend gut, wie sie gewesen ist. Da war sie immer mit Abstand die beste Return-Spielerin in den letzten Jahren. Darum ja auch so dominante Resultate. Das ist im Moment nicht der Fall. Sie ist immer noch Top 5 im Return, aber halt nicht mehr die mit Abstand beste. Und dann die Vorhand, die wirklich halt super wackelig im Moment ist, wenn sie da reingehetzt wird in die Vorhand. Und wir, glaube ich, müssen einfach die Auslosung abwarten, weil sie ist jetzt auf Position 5 gerutscht. Heißt, es gibt eine Chance, dass sie zum Beispiel im Viertelfinale auf Goff oder Sabalenka treffen könnte, gibt aber eben auch eine Chance, dass sie zum Beispiel auf Paulini treffen könnte. Und ich finde es mir super schwer zu sagen, ohne dass wir Auslosung kennen, wie es am Ende ausgehen wird. Aber sie gehört sicherlich trotz allem zu den wahrscheinlicheren Siegerinnen in Paris.
Sie hat selber dann auch gesagt, dass sie so an zwei, drei Dingen gearbeitet hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Dazu gehörte auch der Aufschlag. Und sie sagte auch, dass sie an der Vorhand was gemacht haben und gearbeitet haben und dass die Vorhand im Moment dann noch nicht so super läuft, wie sie sich das vorstellt. Und das ist dann auch ein kleiner Euphemismus, dass die Vorhand im Moment noch nicht so gut läuft. Dazu kam dann noch, dass sie nach Stuttgart und zwischen Stuttgart und Madrid nach Hause musste. Ihr Großvater war gestorben. Also es gibt dann auch so ein paar Sachen im Umfeld, wo man sagen muss, ja, es läuft alles nicht so richtig gut. Es ist auf jeden Fall alles nicht stabil. Aber das, was Iga Świątek im Moment anbietet, das ist alles andere als stabil. Und das ist auch weit weg von dieser Selbstverständlichkeit früherer Tage und gerade auf dem Sand.
Ja, also zum ersten Mal müssen wir uns eine Auslosung bei ihr angucken oder abwarten. Das war jetzt sonst nicht der Fall. Da konnte man mit relativer Sicherheit sagen, dass sie entweder sehr dominant oder mit ziemlicher Sicherheit gewinnen würde. Jetzt wird es ein bisschen davon abhängen. Sie wird, weder Ostapenko noch Collins in ihren ersten drei Runden haben wollen, sondern andere Art von Spielerin. Von daher, da hängt es jetzt echt bei ihr von ab, wie die Auslosung da in Paris aussieht.
Iga Świątek hier in der zweiten Runde ausgeschieden. Erste Runde hatte sie noch gegen Elisabetta Cocciaretto gewonnen. Zweite Runde dann gegen Danielle Collins ausgeschieden. Die hat dann gegen Elina Svitolina verloren. Das war's.
Wolltest du noch ein Power-Ranking machen?
Ja, wollte ich jetzt machen. Das war's rund um das Turnier in Rom. Wir haben noch zwei Sachen. Wir wollen jetzt das Power-Ranking aufstellen. Die vier Top-Favoritinnen für dich.
Naja, geteilter oder sagen wir 1A Sabalenka, 1B Świątek, dahinter Goff, dahinter schon wahrscheinlich Paulini, obwohl mir das etwas komisch vorkommt, sie da hinzusetzen. Aber ich gucke eben gerade aufs Race vor mir und ein Unterschied zu den Herren, es sind wirklich einfach viele Damen, die in dieser Saison richtig gute Leistungen gebracht haben und viele Punkte geholt haben und außer Sabalenka hat sich niemand so richtig abgesetzt und dann natürlich die überragenden zwei Wochen von Kies und der Rest ist ungefähr auf einem Niveau unterwegs und daher glaube ich, hängt echt dieses Mal so viel von der Auslosung ab.
Ich habe Sabalenka an Nummer 1, ich habe Goff an 2, Świątek an 3 und Yingwen Zhang an 4. Und auch das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Und trotzdem muss ich Iga Świątek hier auf Platz 3 nehmen, weil sie hat diese Leistung einfach noch nicht gebracht. Und das muss ich jetzt dann erstmal wieder sehen, dass sie die Gegnerinnen so beherrschen kann wie in den letzten Jahren. Und vielleicht macht sie ja Klick. Sie ist seit letzter Woche.
Glück mit der Auslosung. Kann auch sein, dass Sabalenka und Goff früh rausgehen und sie, Paulini im Finale schlagen muss. Das würde ihr höchstwahrscheinlich gelingen.
Ja, seit Donnerstag ist sie schon in Paris und trainiert dort. Und wer sie kennt, weiß, dass sie wahrscheinlich jeden Tag stundenlang dort auf dem Court ackern wird. Also, wir werden sehen und es macht auf jeden Fall ein sehr spannendes Turnier bei den French Open der Frauen. Ein Thema haben wir noch. Das ist das Thema, dass Steve Simon, der frühere WTA-Chef, der schon längst nicht mehr WTA-Chef ist, sondern eigentlich nur so Aufsichtsratschef, zum Ende des Jahres seinen Hut nehmen wird und in den Ruhestand gehen wird. Simon hat in den letzten Jahren eine ganze Menge an Publikum bekommen, beziehungsweise ist sehr auffällig gewesen, da er gerade in diesem Fall mit Peng Shuai während der Pandemie sehr auf die Bremse getreten ist und gesagt hat, ja, wir werden keine Turniere in China spielen. Hinterher stellte sich dann so ein bisschen heraus, wäre sowieso nicht gegangen wegen der ganzen Lockdowns in China etc. Und trotzdem ist er dort als Macher aufgetreten, ist schon letztes Jahr abgelöst worden, dann als CEO und ist jetzt nur noch im Aufsichtsrat gewesen, wird am Ende des Jahres zurücktreten. Er hat dann schon auch so ein klein bisschen eine Ära begründet und trotzdem hat man das Gefühl, dass Frauentennis ist noch nicht den entscheidenden Schritt weitergegangen, oder?
Naja, spannend. Er ist eigentlich so ein bisschen Typ farbloser Verwalter oder man könnte halt sagen guter ins Bootholer und ist ja, glaube ich, damals in eine Rolle reingeworfen worden, die ihm nicht so liegt. Also ich sehe ihn jetzt nicht als den Lautsprecher, der jetzt irgendwie über die Newsmedien kommuniziert, was die WTA sich da jetzt wirklich vorgenommen hat. Ich glaube, das ist nicht so in ihm als Typ angelegt. Er war dann auf einmal drin und vielleicht am Ende auch gar nicht so traurig, dass er aus der Position wieder raus war, auch wenn es für ihn natürlich eine Niederlage war, dass die WTA dann nach China zurückkehren musste, ohne dass der Fall Peng Shuai geklärt war. Auch die Geschichte und den Widerstand, den es da gerade von älteren ehemaligen Spielerinnen gegen den Umzug des Jahresendturniers nach Saudi-Arabien gab, war wahrscheinlich nicht, was er wollte. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so einer ist, der sich sagt, naja, gehört halt dazu, wenn man an der Spitze von sowas sitzt, dass man solche Entscheidungen trifft. Und er, glaube ich, hat wirklich immer versucht, so viele wie möglich ins Boot zu holen, ohne dabei das Boot wirklich umzuwerfen. Und es ist halt die Frage, hätte das jemand machen müssen, damit es vorangegangen wäre mit der WTA? Ich weiß es am Ende auch nicht. Er war jetzt auf jeden Fall nicht der die große Revolution gebracht hat in den letzten Jahren.
Nee. Hast du die neue WTA-Seite gesehen?
Also die so seit 3-4 Wochen? Ja, schlecht. Also darum benutze ich sie ehrlicherweise auch nicht.
Die WTA schafft es dann auch noch, einen Launch ihrer neuen Webseite herauszubringen und diese Website dann noch unhandlicher zu machen.
Ja, also da ist wirklich, Tennis Abstract sieht aus wie eine Excel-Tabelle und hat trotzdem wesentlich mehr Infos als die WTA, ja. Trotz aller schönen Bilder.
Ja. Das war's zu den Frauen. Gleich werden wir über die Herren sprechen.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Carlos Alcaraz gewinnt das Masters 1000 in Rom und er war schon vor diesem Turnier natürlich einer der Top-Favoriten auf diesen Titel, vor allen Dingen, weil er auch Titelverteidiger ist bei den French Open. Er ist es jetzt nach diesem Turnier vielleicht sogar noch mehr. Er gewinnt im Finale nach erster wirklich richtig überragender Leistung gegen Jannik Sinner im Finale mit 7-6 und 6-1. Und Philipp, da müssen wir einfach mal sagen, Alcaraz scheint momentan der Einzige zu sein, der wirklich das Mittel hat, um Jannik Sinner zu schlagen. Weil über Jannik Sinner sprechen wir gleich noch, aber Carlos Alcaraz hat ein Spiel, das Jannik Sinner nicht so entgegenkommt, wie er das gerne hätte.
Ich glaube, Jannik Sinner hatte das Gefühl, er musste was anderes machen als gegen andere Spieler. Das hat man ja auch in den Matchups letztes Jahr gesehen und dafür war er zumindest jetzt noch nicht gut genug. Und das ist natürlich auch super spannend, weil in einer gewissen Weise ist Sinner der überragende Spieler der letzten anderthalb Jahre, aber er ist jetzt 4-mal an der Prüfung Alcaraz gescheitert. Ist natürlich fast ideal, dass das so gelaufen ist. Und es hieft jetzt auch Alcaraz, würde ich sagen, auf die Nummer 1 vom Power-Ranking, war auch vorher schon, aber jetzt ist das dann doch relativ klar. Und du hast schon gesagt, es war keine überragende Woche. Er hat eigentlich kein richtig gutes Tennis gespielt, schien auch erkältet zu sein, aber im Finale hat er dann schon einen rausgehauen, muss man sagen, war dann beeindruckend.
Das war auf jeden Fall beeindruckend und ich bin dann jetzt zweimal auch gefragt worden auf Social Media, jetzt stellt doch mal raus, warum kann Carlos Alcaraz anscheinend als Jannik Sinner als einziger wirklich aus dessen, ich mag es nicht immer sagen, Komfortzone rausbringen, aber er schafft es ja und er schafft es immer wieder und er hat es auch heute wieder geschafft, vor allen Dingen, weil er im zweiten Satz dann Jannik Sinner so ein kleines bisschen die Ohren lang gezogen hat. Das muss man dann auch sagen. Er war deutlich stärker im zweiten Satz als Jannik Sinner. Und das kann man ja vielleicht dann auch noch zurückführen auf Sinners fehlende Matchpraxis. Aber wenn man die Matches von Sinner vorher gesehen hat, ist das Argument vielleicht dann doch nicht so richtig zulässig. Aber Alcaraz schafft es mit seinem Spiel, Sinner so aus dem Konzept zu bringen, dass der sein Spiel nicht durchziehen kann. Und da fragt man sich natürlich, woran es liegt.
Ich würde fast sagen, dass Sinner Alcaraz das Leben leicht macht, weil Alcaraz hat unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich habe häufig das Gefühl, dass er entweder zu viel nachdenkt oder zu viel ausprobieren will und dann eben in diese Phasen reinrutscht, wo er dann, naja, Sätze verlieren kann, aber auch Matches verlieren kann, wo er eigentlich der bessere Spieler ist. Und gegen Sinner ist die Aufgabe relativ klar, und zwar, dass er sich primär erstmal auf seine Defensive verlassen muss. Und die Defensive ist, glaube ich, potenziell die beste auf der Tour, weil er unglaublich athletisch ist, weil er super viel rausholen kann, weil er Defensive dann auch in Offensive umdrehen kann. Also er beherrscht alle Phasen der Defensive, aber er verlässt sich häufig nicht drauf, sondern was wir von ihm kennen in Matches, die nicht laufen, da kommen dann die Vorhandfehler, da will er dann zu viel, da soll es dann zu spektakulär werden. Und ich glaube, gegen Sinner ist für ihn total klar, nö, ich muss mich auf meine Defensive verlassen und dann kann ich all die Sachen durchziehen, die ich machen will. Und das muss er gegen andere Spieler nicht im selben Maße. Das heißt, da muss er nicht der beste Alcaraz sein und das muss er gegen Sinner schon. Und zeitgleich hat er Möglichkeiten, den Aufschlag von Sinner anzugreifen. Das ist schon mal wichtig. Ich meine, hier hat er Sinner dann wirklich ganz schön alt aussehen lassen zwischendrin. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass für ihn 100% klar ist, was er da machen muss. Und das ist gegen andere Spieler nicht immer der Fall.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also du hast es mal hier gesagt im Podcast, dass du glaubst, dass Jannik Sinner das höhere Grundniveau hat, aber Alcaraz sich zu höheren Höhen aufschwingen kann. Und das fand ich, kam heute dann wieder raus. Und ich finde, dass dieser Werkzeugkasten, über den wir auch häufig sprechen, bei Alcaraz einfach fast unergründlich groß ist und dass er es schafft, dann dieses Tempo, was Jannik Sinner dann auch immer wieder verschärfen kann und wo er Tempowechsel gehen kann und so weiter, aber das in einem ziemlichen Rahmen machen kann, dass er das durchbrechen kann. Er hat heute unfassbare Defensive gezeigt. Er hat zwischendurch Stops gespielt. Er hat Jannik Sinner immer wieder raten lassen, was denn als nächstes kommen würde. Und das fand ich, das war bemerkenswert. Und da finde ich, dass Sinner noch nicht die hundertprozentigen Antworten drauf hat. Dazu kommt allerdings dann auch noch, dass er hier auf Sand dann natürlich auch noch so ein bisschen in seinem Heimatstadion ist. Und Sinner vielleicht noch nicht zu 100%.
Ja, und ich glaube, Sinner hätte gegen fast jeden den ersten Satz gewonnen. Also irgendwann so Mitte, Ende des ersten Satzes, kurz vor Tiebreak, war die Quote so um die 80% oder sowas. Und damit gewinnt Sinner wirklich auch auf Sand gegen
fast jeden. Da verliert er keine Sätze.
Genau. Und Alcaraz ist in dem Satz drin geblieben und hat dann durchgezogen im Tiebreak. Und das war der Knackpunkt, weil dann im zweiten war der Aufschlag von Sinner weg. Da hat er irgendwie nur noch drei von 13 ersten Aufschlägen reinbekommen. Gut, damit holt er auch gegen den Rest der Top 10 nicht viel, aber natürlich erst recht nicht gegen Alcaraz. Aber Alcaraz hat die harte Arbeit am Anfang geleistet, eigentlich fast wie es Nadal früher immer gemacht hat. Der auch einfach die harte Arbeit am Anfang und dann haben sich die anderen schon selbst zerlegt. Und es war eine wirklich konzentrierte, gute Leistung. Und dann muss man natürlich auch sagen, auch wenn er bei weitem nicht der Aufschläger ist, der Sinner ist, in den entscheidenden Momenten, gerade im Tiebreak, war das dann natürlich schon ziemlich gut. Und es war halt eine keine überragende Leistung, aber eine sehr gute Leistung. Und eine, die ihn jetzt wirklich als Top-Favorit nach Paris schickt.
Wenn diese Zweifel vorher waren oder beziehungsweise wenn die Fragen vorher da waren, ist Carlos Alcaraz Top-Favorit auf den Titel in Paris? Die Zweifel können wir jetzt, glaube ich, wirklich ad acta legen, weil ja, er hat ein schwieriges Spiel gegen Karan Khachanov gehabt, da hat er sich vielleicht das Spiel auch ein bisschen selber schwer gemacht, aber ansonsten ist er hier sehr, sehr souverän durchgezogen und dann auch gegen Lorenzo Musetti zum Beispiel im Halbfinale. Musetti, der so eine überragende Sandplatzsaison spielt, war nicht in der Lage und beziehungsweise nur im Ende des zweiten Satzes in der Lage, dann wirklich mal Druck auszuüben auf Carlos Alcaraz. Und das hat er schon sehr stark wegmoderiert hier.
Ja, und ist ja auch mit den gar nicht so einfachen Bedingungen umgegangen. Wir haben schon gesagt, es ist zum Abend hin dann immer langsamer geworden. Gegen Musetti war viel Wind da. Heute eben wirklich ein durchaus begeistertes Publikum für Sinner. Und dafür hat er es am Ende dann souverän gemacht. Wenn wir jetzt auf die Sandplatzsaison gucken, er hat Monte Carlo gewonnen. Er hat das Finale von Barcelona erreicht, hat sich da verletzt, hat dann Madrid nicht gespielt, hat hier gewonnen. Das ist schon ziemlich überragend. Letztes Jahr hat er Olympia auf Sand gewonnen, hat die French Open gewonnen. Er ist nicht Nadal, bei weitem nicht, aber es ist schon ziemlich beeindruckend. Und er geht für mich als klarer erster Favorit nach Paris und dann ist Sinner auf zwei und dann wahrscheinlich eine Gruppe, wo man so ein bisschen nach Tagesform gucken müsste, die dahinter dann ist. Aber er hat sich abgesetzt.
Aber so ein kleines bisschen, man möge mir diese Beleidigung verzeihen, so ein ganz kleines bisschen Saisonarbeiter ist er schon, oder?
Ja, wird er, glaube ich, aber auch immer bleiben. Ne? Also ich habe jetzt mir diese Doku nicht angeguckt.
Ja, noch nicht.
Aber sie hat ja ein bisschen Kritik dahin bekommen, dass sie versucht, ihn so in diese Debatte da reinzudrücken, der Beste aller Zeiten, und dafür tut er aber nicht hart genug arbeiten. Ich glaube, es liegt aber jetzt auch nicht in seinem Naturell, uns hier den Nadal zu geben und jeden Tag 20 Stunden zu powern. Also ich glaube nicht, dass er das ist, und trotzdem schafft er ja auf seine Art und Weise Erfolge. Würde er sich jetzt vielleicht nach der Netflix-Nummer noch ein bisschen mehr anders positionieren müssen, aber ich glaube, das gehört zu ihm auch dazu. Und ist auch vollkommen okay. Wie alt ist er? 21, 22?
Mhm, 22.
Da muss er nun wirklich keine Maschine sein.
Er hat bei den Australian Open hat er das Viertelfinale erreicht. Er hat Kanada das Masters 1000 erst das Viertelfinale erreicht, Shanghai und Paris das Viertelfinale und bei den ATP Finals Halbfinale. Das sind bislang die Sachen, die er noch nicht erreicht hat. Ansonsten alles gewonnen bislang. Mit 22. Also bitte. Da muss man dann auch nicht drüber sprechen hier, ob er in irgendeiner Weise sein Potenzial nicht erfüllt oder so. Mit 22.
Ja, und eben, Potenzial ist nicht, am Ende 25 Grand Slam Turniere gewonnen zu haben. Das ist also ein historischer Zufall auch gewesen, dass das am Ende so gekommen ist. Keiner von den dreien hätte so viel gewonnen, wären die anderen nicht da gewesen. Von daher, ich glaube, daran muss man Alcaraz jetzt in keinster Weise messen. Man kann sagen, jetzt durch die Rückkehr von Sinner und Alcaraz gibt es eine klare Top 2 im Herrentennis, auch wenn sie da jetzt nicht immer auf den ersten beiden Plätzen gestanden haben. Aber die sind jetzt über den anderen, noch nicht so, wie die drei anderen sich früher abgesetzt hatten. Aber sie stehen über dem Rest des Feldes. Und das sind die beiden, die es zu schlagen gilt. Und das wird gerade bei Alcaraz in Paris sehr schwer, ihn dort zu schlagen.
Jannik Sinner wird auch sehr, sehr schwierig zu schlagen sein. Und das Level, mit dem er zurückgekommen ist, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und er hat nicht diesen 3-Monats-Grind des letzten Vierteljahres gehabt. Er hat nicht diese Masters in Miami, in Indian Wells gehabt, dann Monte Carlo, jetzt Madrid, dann hier in Rom. Das ist alles geschenkt. Trotzdem hatte er keine Matchpraxis. Er hat viel trainiert, hat er erzählt. Er hat vielleicht auch Trainingssätze gespielt. Aber ansonsten dieses Gefühl des Wettkampfs, das sagen alle Spielerinnen und Spieler, das kann man nicht in irgendeiner Weise ersetzen oder trainieren. Und trotzdem hat er hier den Eindruck gemacht, als sei er in Mid-Season-Form. Mariano Navone 6-3, 6-4. Jasper de Jong 6-4, 6-2. Francisco Cerundolo, der wirklich eine richtig gute Saison spielt, 7-6, 6-3. Kasper Rüth, der in Madrid gewonnen hat, 6-0, 6-1. Das führte dazu, dass Kasper Rüth hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, ich musste zwischendurch lächeln und sagte, was ist das für ein Scheiß, den er spielt da? Oder was ist das für ein unfassbarer Kram, den er spielt? Und dann im Halbfinale gegen Tommy Paul wurde er im ersten Satz auf dem falschen Fuß erwischt und dann gewinnt er 6-0, 6-3, die Sätze 2 und 3. Jannik Sinner ist sowas von zurück, das macht einem schon fast wieder Angst und Bange. Oder ist es ein Zeichen dafür, dass das Herrentennis abseits von Sinner und Alcaraz einfach nicht gut ist?
Ja, also ich meine, das Zeugnis haben sich vielleicht die Beteiligten in den letzten 3 Monaten selber ausgestellt. Also klar, man kann sagen, Jack Draper hat den Aufstieg hingelegt, aber davon ab, und Musetti hat eine tolle Sandplatzsaison gespielt, keine Frage. Davon ab war es jetzt teilweise schon arg mau und keiner hat sich richtig absetzen können. Wir klammern da jetzt mal Alcaraz raus. Der ist mittlerweile auch recht klar im Race vorne. Aber Sinner ist schon ein Niveau im Moment über den anderen, auch in wahrscheinlich Bedingungen, die ihm überhaupt nicht liegen sollten. Also Rom wird das langsamste Turnier des Jahres auf dem Level sein und Sinner mag es auf jeden Fall schneller als das. Und er, würde ich mal sagen, hat hier gute, aber bis auf das Match gegen Ruth keine sehr guten Leistungen gebracht. Und dafür ist es dann wirklich schon ein bisschen besorgniserregend für die anderen, wie locker er am Ende ins Finale gekommen ist. Und die Leistung gegen Ruth hatte was Federer-mäßiges. Also das hat Federer ja auch immer wieder gehabt, dass er Gegner so abgefiedelt hat. Und er war dann, also es ist natürlich ein Matchup, was ihm da dann auch perfekt gelegen hat. Ruth hat ihm so diese schönen Topspin-Bälle gegeben, die er dann einfach nur zurückstreichen konnte. Und das war dann im Halbfinale gegen Tommy Paul auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Aber insgesamt war das schon ziemlich beeindruckend. Und man kann davon ausgehen, dass er besser wird. Paris eben ist er eher zweiter Favorit als erster Favorit. Aber spannend wird zum Beispiel auf dem Rasen. Da müsste doch in der Theorie sehr viel für ihn gehen.
Denke ich auch. In Paris muss er auch erstmal an Daniel Altmaier vorbei.
Ja, ja, und er hat da zwar schon ein Halbfinale stehen und ich meine noch ein weiteres Viertelfinale, genau als er noch ganz jung war, aber die ganz großen Erfolge hat er in Paris natürlich noch nicht gehabt. Also auch da wird die Auslosung interessant, auch wenn mir jetzt nicht direkt jemand einfällt, bei dem ich denke, oh, der würde aber Sinner in Gefahr bringen.
Das Halbfinale gegen Tommy Paul war in dahingehend interessant, da es halt ein kompletter Gegensatz war zu dem, was er im Viertelfinale von Casper Ruud bekommen hat. Du hast es gesagt, der Topspin von Ruud war halt genau in die Hitting Zone von Jannik Sinner gespielt und die konnte er einfach quasi wegkloppen, wenn mir dieser saloppe Begriff erlaubt ist. Gegen Tommy Paul bekommt er halt unglaublich flache Vorhände zurück und vor allen Dingen die Rückhand von Tommy Paul ist ja unglaublich flach geschlagen. Da ist ja wenig Topspin dahinter. Und damit, glaube ich, hatte er wirklich Probleme. Und da sich darauf einzustellen, das hat ein bisschen gedauert. Und als er das dann aber entschärft hatte oder beziehungsweise entdeckt hatte, wie er das zu machen hat, da war dann für Tommy Paul aber auch nichts mehr zu holen.
Ja, und dann ist natürlich auch das Ding, wir denken jetzt an Paris, war halt der Best of Five. Das heißt, dann müsste jemand wie Paul das halt nochmal ein bisschen länger machen. Und klar, es gibt diese berühmte Statistik, was sind's? Er hat noch nie ein Match gewonnen, was länger als 3,5 Stunden gedauert hat, irgendwie sowas. Genau. Mhm. Das kann natürlich in Paris wirklich passieren, auch gegen den Daniel Altmaier. Aber spielerisch wird ihm da vermutlich nur Alcaraz so richtig beikommen können.
Jannik Sinner ist zurück und das so stark wie zuvor. Im Finale hatte er keine Chance und trotzdem bis zum Finale hat er überragendes Tennis gespielt und vor allen Dingen für seine Gegner überragend. Im Halbfinale Tommy Paul besiegt. Da war ich sehr erstaunt, dass Tommy Paul hier das Halbfinale erreicht hat, weil ihn hatte ich so nicht auf dem Zettel für einen Halbfinaleinzug, gerade auf dem langsamsten Platz, den wir in der Sandplatztournee haben. Aber gegen Roberto Bautista Agut, der ist auch eher einer für die schnellen Plätze. 6-1, 6-4, dann gegen Thomas Machatsch, 6-4 im dritten Satz, da hat er sich durchbeißen müssen. Dann fand ich es enorm klar gegen Alex de Minaur, 7-5, 6-3. Gegen Hubert Hurkacz hat Hurkacz dann auch so ein kleines bisschen im ersten Satz alles zunichte gemacht, was er vorher hatte. Und dann hat er gegen Jannik Sinner einen fantastischen ersten Satz gespielt. Das fand ich eher einen Ausreißer nach oben, dieses Halbfinale von Tommy Paul. Du, wie sagst du dazu?
Ich meine, er hat ja im letzten Jahr hier auch im Halbfinale gestanden, aber es gibt keine wirklich logische Erklärung, warum ihm das hier gelingen sollte. Also andere Belege kann man sich das absolut vorstellen, warum ihr da mal einen raushaut, aber weder diese Saison, die bisher ganz okay, aber jetzt nicht überragend verlaufen ist, noch irgendwie der Untergrund an sich in Rom sollten, ja, ich habe es gerade nachgeguckt, 2. Halbfinale in Folge sollten eigentlich dafür sprechen, und er hat jetzt keine ganz schlechten Gegner besiegt, aber ich halte ihn jetzt trotzdem zum Beispiel nicht für einen relevanten Faktor in Paris. Anders sieht schon aus auf dem Rasen. Da kann ich mir vorstellen, dass er mit seinem Spiel wirklich was reißen kann, aber ich würde es jetzt auch eher unter Kuriosum abheften als unter Fingerzeig gegen Paris.
Tommy Paul, also hier das Halbfinale erreicht. Im Halbfinale gegen Alcaraz war Lorenzo Musetti und da müssen wir natürlich dann sagen, das ist einer, der auch bei den French Open wirklich was reißen kann. Und der hat es hier in den ganzen Wochen der Sandplatzsaison unter Beweis gestellt. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass er dann auf der einhändigen Rückhand ein bisschen mehr Zeit hat und dass er die deutlich besser dann verteilen kann als auf den schnelleren Plätzen. Hier hat er Otto Virtanen besiegt in der ersten Runde, dann gegen Brandon Nakashima, gegen Daniil Medvedev war wahrscheinlich sein bestes Spiel, 7-5, 6-4. Dann hat er gegen Alexander Zverev 7-6, 6-4 gewonnen. Auch er eignet sich in die Kategorie Angstgegner für Alexander Zverev und hat dann gegen Carlos Alcaraz verloren. Ich fand persönlich den Unterschied zu Alcaraz dann doch noch etwas groß für die Zeit, die Lorenzo Musetti jetzt auf dem Sand hatte und dass er sich so wirklich in dieses Scheinwerferlicht gespielt hat. Dafür fand ich den Abstand zu Alcaraz noch ein bisschen zu groß.
Gut, gibt ja sowieso noch ein paar Fragezeichen. Also packt er das wirklich Best of Five? Klar, er stand letztes Jahr im Halbfinale von Wimbledon, aber wenn es jetzt wirklich drauf ankommt und er in einem Halbfinale in Paris steht, schafft er es dann? Das hat er noch nicht so richtig bewiesen und hat auch noch nicht bewiesen, dass er mit den ganz, ganz oben mithalten kann. Also ja, er kann Top-5-Spieler besiegen, aber kann er wirklich die beiden Besten besiegen? Ich bin mir auch noch nicht sicher. Also es war jetzt einfach erstmal eine Sandplatz-Saison, die unterstrichen hat, dass er zur absoluten Weltspitze dazugehört auf dem Sand und dass er auch für Paris absolut jemand ist, der das Halbfinale erreichen kann. Und ich glaube, er muss auch von niemand außer Sinner und Alcaraz Angst haben. Aber die Frage ist, kann er nach ganz oben kommen? Vermutlich nicht. Also dafür hat er dann doch wohl zu viele Schwächen. Aber er hat hier eine coole Woche gespielt, hat super serviert, hat teils richtig spektakuläres Tennis gespielt. Aber es wäre mir jetzt mal schon komisch vorgekommen, wenn er hier den Titel gewonnen hätte.
Wäre es mir auch. Und natürlich ist er einer für die Massen. Er sieht fantastisch aus. Er hat dann auch noch ein Spiel mit der einhändigen Rückhand, was sehr attraktiv ist. Da kommt natürlich dann auch wieder alles zusammen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn er auf der Rückhand beschäftigt wird, kann die Rückhand dann so ein kleines bisschen zerbröseln. Das hat Alexander Zverev zum Beispiel nicht geschafft. Und gegen den hat er auch wirklich gut gespielt. Vor allen Dingen hat er gegen den Schlau gespielt. Aber es gibt so die Möglichkeiten für Spieler, wenn sie ihn in der Rückhand festnageln können, dass sie auch diese Rückhand zum Bröseln bringen können.
Ja, das ganze Spiel wirkt so ein bisschen zerbrechlich, ne? Also auch, er ist ein großer Typ und er hat wirklich gut in dieser Woche aufgeschlagen, aber er hat nicht denselben Aufschlag wie viele andere, die eine ähnliche Körpermaßen haben wie er. Und er kommt am Ende schon eher aus der Defensive, nicht nur aus der Defensive. Dafür mischt er auch viel zu viel durch und trotzdem ist das so ein bisschen sein Steckenpferd, dass er wahrscheinlich auf dem Sand der beste Spieler überhaupt in der Defensive ist und dann halt so richtig gut noch durchmischen kann. Aber er hat was Besonderes, aber er hat, glaube ich, noch nicht, ich will natürlich das Wort Killerinstinkt vermeiden, er hat noch nicht diesen, bis ganz oben, um da wirklich durchzukommen.
Er hat auf jeden Fall gegen Alexander Zverev im Viertelfinale sehr, sehr, sehr kluges Tennis gespielt, wie ich fand. Zverev hat hinterher dann natürlich auch wieder gesagt hier, die Bälle, das war ein Witz etc. Und es waren schwierige Bedingungen an dem Abend und die Diskussion über die Bälle gibt es dann auch schon wieder seit 12 Monaten. Jetzt stand es ihm nicht ganz gut zu Gesicht, nach einer Niederlage darüber zu meckern. Lorenzo Musetti hat trotzdem sehr gut gespielt und Zverev hatte im ersten Satz durchaus seine Chancen. Er hat 3-4 Satzbälle gehabt im ersten Satz und dann muss er bei 6-5 und 40-0 muss er einfach den Satz dicht machen und dann sprechen wir vielleicht über den Halbfinalisten Alexander Zverev, der dann ein sehr, sehr spannendes Match gegen Carlos Alcaraz gehabt hätte. Hier hat Lorenzo Musetti das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und lass uns noch gerade über Alexander Zverev sprechen. Der hat gegen Arthur Fies gewonnen, 7-6, 6-1, vorher gegen Vilius Gaubas und gegen Camilo Uruga Carabelli. Gegen Arthur Fies, glaube ich, das ist ein Sieg, der ihm gut geschmeckt hat, weil gegen den hatte er auch schon Probleme, letztes Jahr in Hamburg verloren. Und er ist jetzt im Viertelfinale. Ich fand das Spiel nicht so schlecht gegen Lorenzo Musetti. Im zweiten Satz ist ihm das abhanden gekommen. Und trotzdem gibt es nach wie vor Fragezeichen. Er spielt jetzt diese Woche in Hamburg. Er wird dann auch wieder fast jede Woche gespielt haben, hier in dieser Sandplatzsaison. Und die Fragezeichen sind meiner Meinung nach jetzt deutlich größer als die letztes Jahr, als er als Rom-Sieger nach Paris gefahren ist.
Ja, und wie viel er auch der Favorit war. Ja, also eine Zahl fiel in dem Match total auf. Also Zverev, wenn man auch guckt, egal ob jetzt auf Hart oder auf Sand, gewinnt normalerweise so zwischen 70% und 90% der ersten Aufschläge. Auf Sand ist es eher so zwischen 70% und 78% der ersten Aufschläge. War dann auch hier wieder in den ersten drei Runden so, war glaube ich im Schnitt so 72%, 73%. Gegen Musetti hat er zumindest die über das letzte Jahr schlechteste Leistung mit dem ersten Aufschlag gehabt, nur 59% der Punkte gewonnen. Und das ist natürlich dann auch schon etwas, was mit dem Court zu tun hat und damit, wie gut Musetti das nutzen kann. Aber dann muss er am Ende andere Wege finden, um das Match zu gewinnen. Und er ist dann halt gut darin, sich rhetorisch in Situationen hinein zu galoppieren, aus denen er nicht mehr herauskommt. Und das war so ein Fall. Am Ende hat er es verloren, weil er hinterm ersten Aufschlag nicht so effektiv war wie sonst und weil er, da können wir mal in Vorbereitung auf die French Open einen unserer Lieblingsstatistiken rausholen, die Länge der Ballwechsel. Da hat er halt vor allem die kürzeren gezogen bei diesen mittellangen Ballwechseln. Das sind diese konstruierten. Das ist natürlich für jemanden wie Musetti Gold, weil der so viele Möglichkeiten hat, dass er dann jemanden wie Zverev ausmanövrieren kann. Was wäre der Weg für Zverev? Natürlich über die Offensive. Die hat er aber nicht konstant in dem Match gefunden. Die findet er ehrlicherweise halt nicht konstant in den wichtigen Matches seiner Karriere. Da hat Musetti ihn alt aussehen lassen. Die Punkte hat er geholt. Und da muss sich Zverev wie immer was einfallen lassen, wenn ihm das in einem großen Match und einem großen Turnier gelingen will.
Und ich möchte verhindern, dass du gleich wieder sagst, wenn wir in unsere Transkripte reinschauen würden, dann würden wir in 98 von 100 Fällen das sehen, wenn wir über Zverev gesprochen haben. Ich fand, er hat, wenn er von oben runter gespielt hat, wenn er sich gut gefühlt hat, dann hat er auch dieses aktive Tennis gespielt, was er meiner Meinung nach braucht, um die ganz großen Turniere zu gewinnen. Und dann hat er auch mit der Vorhand gut gespielt. Und er selber sagt auch, die Vorhand ist der Schlag, mit der ich Spiele gewinne und mit der ich Spiele verliere. Und hier hat er das dann, als er den Gegenwind wieder bekommen hat, als die Defensive von Lorenzo Musetti wieder geklickt hat, als er zwischendurch sehr viel kämpfen musste um seine eigenen Aufschlagspiele, da ist er auch wieder eingeknickt. Und da können wir wieder den Satz bringen, vielleicht wird er nie anders werden als dieser Spieler.
Ja, wahrscheinlich nicht. Dafür ist er jetzt wirklich alt genug. Und ich male mir jetzt mal ein Szenario aus. Er wird in die Hälfte von Jannik Sinner bei den French Open reingelost. Beide treffen im Halbfinale aufeinander. Zverev ist gut durchgekommen. Sinner ist relativ überragend durchgekommen. Die Möglichkeit, die sich Zverev vorher ausmalen wird, ist, aha, okay, Sinner hat halt wirklich noch nie ein Match über 3,5 Stunden gewonnen. Den sitze ich aus. Das werde ich super physisch machen und am Ende zieht ihn Sinner halt ab, weil Zverev nicht rauskommt aus dieser Einstellung. Und ich glaube, er hat auch gedacht, dass er hier Musetti am Ende abziehen kann, weil Musetti irgendwann die Nerven schmeißt vor dem Publikum und weil die Bedingungen doch eigentlich zu langsam sind. Und die Wette geht häufig genug auf, aber sie ist bisher noch nicht in den entscheidenden Matches aufgegangen.
Alexander Zverev war im Viertelfinale ausgeschieden. Wir können über einige Spieler dann noch sprechen. Wir können auch über Jack Draper sprechen. Der hat gegen Carlos Alcaraz relativ klar auf die Mütze bekommen. 4-6, 4-6. Hat vorher gegen Corentin Moutet gewonnen, gegen Vitko Priva und gegen Luciano Dardiri. Aber auch ihn in einem Power-Ranking würde ich ihn noch nicht unter den ersten 8 sehen bei den French Open. Du?
Da müsst ihr aber wirklich mal durchgehen. Gefühlt nicht. In Wimbledon aber locker in den Top 3. Also das ist schon ziemlich, oder Top 4, wenn wir Djokovic damit reinnehmen, das ist schon ziemlich beeindruckend, was der an Konstanzen dieser Saison rausholt. Er liegt erstaunlicherweise zumindest auch noch in dieser Woche vor Zverev im Race, obwohl der da ein Grand Slam Finale stehen hat. Zverev wird wahrscheinlich jetzt mit Hamburg dran vorbeiziehen, aber es ist so ein bisschen die Durchbruchssaison und irgendwann kann ich mir vorstellen, dass Draper nochmal gefährlich werden wird auf dem Sand und in Madrid, was man halt immer ein bisschen ausklammern muss, war es natürlich auch schon sehr gut, aber jetzt gegen Alcaraz hat man dann gesehen, der tolle Aufschlag, die viele Power, die war dann doch gar nicht mehr ganz so effektiv gegen Alcaraz und ich kann mir vorstellen, dass ihm das auch in Paris passiert, aber ich kann mir dann auch vorstellen, dass ihm irgendwie der größere Wurf in London gelingen kann.
Ja, darüber sprechen wir dann auch ein andermal. Wimbledon glaube ich auch, dass er zu den Top-Favoriten gehören wird. Also da bin ich mir relativ sicher inzwischen. Und ich glaube auch, dass er die Mentalität hat, um zu sagen, das ist mir egal, der Druck, der da auf mir lastet. Aber auf dem Sand, glaube ich, sehe ich ihn noch nicht ganz vorne. Und wir können dann noch einmal gerade über Kaspar Ruud sprechen. Der war bemerkenswert chancenlos gegen Jannik Sinner, hat vorher gut gespielt, aber das muss ihm doch trotzdem zu denken geben, dass er sich selber eigentlich auch zu den Top-Favoriten in Paris zählen kann, aber dann so abgefädelt wird von Jannik Sinner. Das muss ihm zu denken geben.
Ja, ich war ehrlicherweise überrascht, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Ich habe gedacht, nach dem Sieg geht er irgendwo sang- und klanglos in der zweiten Runde raus.
Und dann anderthalb Wochen golfen.
Ja, dafür schon mal Chapeau. Also ich vermute, der wird halt immer ein paar Matchups haben, wo es für ihn ganz düster aussieht und Sinner gehört dazu. Und irgendwie, also der muss in den Top 5 im Power Ranking drin sein, einfach weil er schon so viele Erfolge gehabt hat in Paris, und das Halbfinale scheint jetzt schon wieder schon zumindest relativ logisch zu sein, dass er das erreicht. Aber kann der dann die ganz großen Matches gewinnen? Da müsste er schon ein bisschen Glück haben im Halbfinale, im Finale, auf wen er da trifft.
Ja, gegen Alexander Zverev letztes Jahr hat es auch nicht funktioniert, ne?
Ja, im Jahr davor hat er ja, glaube ich, Zverev besiegt. Mhm. Also Zverev ist so seine Kragenweite, würde ich sagen, bei den French Open, aber alles darüber ist schwer vorstellbar.
Dann lass uns noch über eine Nachricht sprechen, die uns am Rande dieses Turniers in Rom dann nicht getroffen hat, aber die uns erreicht hat, dass Andy Murray nicht mehr der Trainer von Novak Djokovic ist. Novak Djokovic hat sich bedankt dafür, dass er Andy Murray besser kennenlernen durfte, und die beiden haben jetzt seit den Australian Open zusammengearbeitet und insgesamt 6 Monate, und jetzt haben sie die Zusammenarbeit aufgekündigt. Und die Frage bleibt, und die wirst du mir nicht beantworten können: Was möchte Novak Djokovic?
Ja, also seine Nachricht klang so, als hätten seine Eltern dafür bezahlt, dass Murray mit ihm gespielt hat.
Genau.
Bei Murray klang es halt irgendwie wie so, naja, wie man halt gekündigt wird, ne, so ja. In der Sprache. Keine Ahnung. Also sehr kurios, dass er jetzt in Genf spielt, nachdem er Rom abgesagt hat. Gut, jetzt können wir Rom vielleicht darauf schieben, dass da schon geknirscht hat hinter den Kulissen. Ja, es wirkt mal wieder so, als sei Djokovic ein bisschen verloren. Auf der anderen Seite, genau aus den Situationen, ist er immer wieder überragend rausgekommen. Irgendwie schwer vorstellbar, dass er jetzt in Paris wirklich durchzieht. Trotzdem war es nach Top 8 im Power Ranking gefragt, da ist er schon drin. Und wenn dann nur die Nummer 8 ist für Wimbledon, ja, da muss man mit ihm rechnen. Aber sowas zu sagen, ist in gewisser Weise unwirklich, weil er halt nicht die Leistung dafür gebracht hat. Auf der anderen Seite hat er uns jetzt halt wirklich 20 Jahre lang bewiesen, dass er genau aus solchen Situationen wiederkommt. Irgendwann wird es nicht mehr passieren, aber das können wir wahrscheinlich erst sagen, wenn die Karriere vorbei ist.
Er wirkt etwas ziellos momentan.
Ja, auf der anderen Seite, der kommt nach Paris, und wer hat ihn in den letzten 5, 6, 7 Jahren da geschlagen? Nadal und sonst niemand, oder?
Mhm. Ja.
Also geschlagen, er musste letztes Jahr, konnte er nicht antreten, aber auf dem Platz geschlagen hat ihn halt niemand auseinander.
Und damit kommen wir zum Power Ranking. Hast du Novak Djokovic dort?
Ja gut, ich schaue mal kurz aufs Race, wir gehen mal durch. Also Alcaraz auf 1, ganz klar. Sinner auf 2, ganz klar. Dann würde ich sagen Ruud, Zverev, Musetti, Djokovic, vielleicht schon auf 6. Holger Rune könnte da noch irgendwo reinrutschen. Cerundolo müsste man dann vielleicht auf 8 nehmen. Also irgendwie unwahrscheinlich, dass das gewinnt. Auf der anderen Seite, wenn es zerfällt wie damals 2004, dann kann man sich schon jemand aus der Güteklasse vorstellen.
Ja, aber dann gewinnt Cerundolo.
Ja, genau, das war der, wo ich meinte, so, ja, das wäre der Fall, wo das passieren könnte.
Ja, also ich komme halt an Sinner und Alcaraz, kommt man natürlich nicht vorbei. Ich glaube trotzdem, dass Alexander Zverev dort ein gehöriges Wörtchen mitsprechen kann. Vor allen Dingen sollte er durch die ersten 2, 3 Runden durchkommen, und das ohne großen Widerstand, weil er ist immer noch besser als die meisten Spieler, die dort antreten. Ansonsten, ich glaube, brauchen wir gar nicht so richtig weiterreden, weil ich glaube, an Alcaraz und Sinner kommen die anderen nicht vorbei. Und
ja, also eben bei den Damen ist jetzt so viel Spannung in der Auslosung drin, bei den Herren ist nicht, weil wir jetzt wissen, Alcaraz und Sinner sind auf entgegengesetzten Seiten der Auslosung. Ne? Und das war jetzt ja ganz häufig in den letzten Jahren so, dass sie dann doch irgendwie schon im Halbfinale aufeinander getroffen sind. Und wenn die beiden ihren Job in Paris machen, dann treffen sie aufeinander. Dann wäre es ein erstes Grand Slam-Halbfinale gegeneinander, schon kurios. Und von daher, ja, solange keiner von den beiden oder solange die beiden nicht raus sind, hat kein anderer wahrscheinlich so richtig die Chance, den Titel zu gewinnen. Aber Best of the Rest ist natürlich trotzdem immer erstrebenswert, alleine schon, falls doch was passiert.
Das Turnier in Rom hat Carlos Alcaraz gewonnen im Finale gegen Jannik Sinner. Das war's mit unserer letzten Ausgabe vor den French Open. Am Donnerstagabend nehmen wir die Vorschau auf die French Open auf, weil am Donnerstag wird die Auslosung kommen, und danach setzen wir uns ran und werden den Podcast dazu aufnehmen. Und dann gibt es während der French Open so täglich wie möglich einen Podcast. Und Philipp wird relativ viel arbeiten müssen. Wir schauen mal, dass wir das hinbekommen, so täglich wie möglich zu machen. Ansonsten versuche ich mir auch noch Leute zu suchen von vor Ort oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir werden es versuchen, so täglich wie möglich zu machen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, das könnt ihr tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.